Timmann, du bist heute Abend hier, um uns die Predigt zu halten. Ich will noch zwei, drei Informationen über dich loswerden. Du bist 55 Jahre alt, seit 29 Jahren verheiratet. Ich habe zwei Kinder. Du bist seit 23 Jahren im hauptamtlichen Dienst als Pastor tätig und wirst heute Abend über das Thema Einheit sprechen. Und Timmann hat gesagt, dass das so ein Herzensthema von ihm ist. Und ich freue mich immer sehr, wenn Prediger über Herzensthemen oder vom Herzen heraus sprechen. Und für mich ist jede Predigtvorbereitung auch immer ein Kampf. Und ich danke dir, dass du diesen Kampf für uns gekämpft hast, jetzt hier stehst und über dein Herzensthema sprechen wirst. Vielen Dank, Tilman. Ich bin gespannt. Und die Tina wird noch für dich beten. Tina, du bist eine Vorstandsvorsitzende von unserem GIF, also den Gemeinden in unserem Bund. Und danke, dass du beten wirst.
Dankeschön. Himmlischer Vater, ich dachte, ich segne ihn jetzt, dass er die Kraft findet, nach einem so langen Tag konzentriert zu sein. Aber ich weiß und habe gerade schon gemerkt, wie dein Heiliger Geist in der Musik gewirkt hat und wir alles andere als am Einschlafen sind. Du wirkst und hast uns schon wieder wach gemacht. Und daher bitte ich jetzt eher für Ruhe, dass Tillmann sich jetzt konzentrieren kann, dass dein Wort jetzt durch seinen Mund zu uns kommt, dass wir erkennen können, was du vorbereitet hast. Und so bete ich jetzt, dass Tillmann uns diese Message, die du uns bringen möchtest über Einheit, mit einer tiefen Liebe und Überzeugungskraft bringen kann. Segne du ihn jetzt, Herr. Amen.
So schön, euch zu sehen, hier mal von hier aus ohne Gitarre vorm Bauch. Wie geht's euch nach diesem langen Tag? Der Kopf ist wahrscheinlich schon ziemlich voll. Mir ging es schon. Okay, da ist einer noch wach. Dankeschön. Ja, tatsächlich. Soll ich es erzählen? Ja, ich erzähle es. Also, Lukas, du sagtest gerade, die Predigt ist immer ein Kampf. Ja, bei mir war es auch ein Kampf. Ich bereite mich immer gerne gründlich vor und hatte das auch getan bis gestern. Und dann hatte ich den Eindruck, es ist was anderes dran. Und so war die Nacht etwas kürzer und wir sehen, was draus geworden ist. Ich möchte über Einheit sprechen. Und tatsächlich ist Einheit ein Herzensthema von mir, weil ich glaube, dass in der Einheit der Kinder Gottes, in der Einheit des Volkes Gottes eine Kraft steckt, die wir kaum überschätzen können. Und darum soll es heute Abend gehen. Was ist das Schönste, was in der Bibel beschrieben wird? Überlegt mal, was ist das Schönste, was in der Bibel beschrieben wird? Was rührt uns am tiefsten an und was weckt unsere tiefste Sehnsucht? Was würdet ihr sagen? Jesus Christus. Annahme des Vaters vom verlorenen Sohn. Liebe. Barmherzigkeit. Versöhnung. Ehe. Okay, wir kommen der Sache näher. Gnade. Einheit. Natürlich, was sonst, ne? Heute Abend, danke. Wir könnten noch so ein bisschen weitermachen. Das ist sehr ermutigend, was wir alles für Schönes in der Bibel entdecken. Für mich ist das Schönste, was in der Bibel beschrieben wird, die neue Welt Gottes, die in der Offenbarung 21 und 22 beschrieben wird. Wir haben es heute Morgen von Camille schon gehört. Keine Tränen mehr, kein Zerbruch mehr, kein Verlust, kein Tod. Stattdessen Frieden, während wir anbeten, leben und lachen. Es wird das kommende Zeitalter sein, der kommende Äon, wie es im Griechischen heißt, die Vollendung des Reiches Gottes und die Ewigkeit, wie wir es auch nennen. Manchmal nennen wir es Himmel, aber ich glaube, dieses Wort Himmel ist viel zu klein, denn es wird die neue Welt Gottes sein. Was wird das hervorstechendste Merkmal dieses kommenden Zeitalters sein, dieser kommenden neuen Welt? Es ist, dass die Trennung zwischen Himmel und Erde endlich aufgehoben sein wird. Die Dimension Gottes und die Dimension der Menschen kommen wieder zusammen. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Dahin, meine Lieben, dahin sind wir auf dem Weg. Und das ist das Schönste, was ich in der Bibel finde. In dieser Stadt, so heißt es weiter, wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Kein Fluch mehr. Was ist Fluch? Fluch ist Trennung. Fluch ist raus aus dem Garten. Der erste Fluch war das Ende der Einheit zwischen Gott und Mensch. Das Ende des Friedens und der Anfang der Einsamkeit. Dann, am Ende, wird die Einheit wieder da sein. Gott wird bei den Menschen wohnen. Einheit, wir haben das Thema dieser Konferenz so gewählt, Einheit begeistert. Warum? Weil sie die Zukunft zeigt. Einheit begeistert, weil sie die Zukunft zeigt. Und meine Frage ist, was bedeutet diese Zukunft? Das Bewusstsein, dass wir auf dem Weg dorthin sind. Was bedeutet das für uns und für die Gemeinde? Mein erster Punkt ist, Einheit ist das Ziel Gottes. Die Bewegungsrichtung in der ganzen Bibel ist immer, dass Gott auf dem Weg zu den Menschen ist. Er kommt in der Wolken- und Feuersäule, er kommt in das Zelt der Begegnung und seine Herrlichkeit kommt in den Tempel. Und er kam in Jesus auf die Erde und wohnte unter uns, er zeltete unter uns, wie es dort heißt. Gott suchte immer die Nähe zu den Menschen. Warum eigentlich? Die Bewegungsrichtung ist immer, dass der Himmel auf die Erde kommt. Dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Aber warum eigentlich? Warum ist das so? Warum will Gott auf der Erde sein? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Warum will Gott auf der Erde sein? Er hat es doch schick im Himmel. Weil er die Erde als seinen Tempel geschaffen hat. Seine Herrlichkeit sollte und soll die ganze Erde erfüllen, lesen wir in Jesaja 6, Vers 3. Hier wollte und will er alles in allem sein. Er möchte diese Erde mit seiner Herrlichkeit ausfüllen. Alles soll auf ihn hinweisen und seine Gegenwart atmen. Die Schöpfungsgeschichte erinnert an die Beschreibung für den Bau eines Tempels. Und in jedem Tempel der Antike stand immer eine Figur des Gottes, für den dieser Tempel gebaut worden war. Was war die Figur Gottes auf der Erde? Was war sein Abbild? Der Mensch. Wir. Lasst uns Menschen machen als unser Ebenbild, als unser Bild, was wir in diesen Tempel stellen, damit es auf uns hinweist. Unsere Berufung ist also, Gott in dieser Welt abzubilden und zu verkörpern, auf ihn hinzuweisen. Warum ist das wichtig? Weil es uns hilft, die Einheit zu verstehen, die Einheit, die das Thema dieser Konferenz und dieses Abends ist. Der erste Fluch machte die Einheit zwischen Gott und Mensch kaputt. Die Folge war, dass auch der Himmel und der Bereich Gottes von der Erde, dem Bereich der Menschen, getrennt war. Die Einheit war kaputt. So konnte die Schöpfung nicht mehr sein, was sie sein soll, der Schauplatz der Herrlichkeit Gottes. Darum hat Gott ein großes Ziel: Himmel und Erde wieder zusammenzuführen und zu erlösen. Davon berichtet Paulus im Epheserbrief, dem großen Brief über die Einheit. Wir lesen dort, er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war. Und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, sollte alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Alles sollte durch Christus vereint werden. Einheit wiederfinden, wiederherstellen. Vereint sein heißt hier nicht Einheit, nicht gleich sein, Einheitsbrei, alles deckungsgleich, sondern Einheit heißt verschieden, aber eines Sinnes zu sein. Zusammenhalt in Vielfalt. Und das braucht Einsatz. Es brauchte den Einsatz Christi, den Einsatz Gottes, dass er seinen Sohn auf diese Erde schickte, damit er durch sein Sterben am Kreuz den Frieden wiederhergestellt hat. Aber es braucht auch unseren Einsatz. Und darum schreibt Paulus weiter im Epheserbrief: setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Einheit bewahren heißt, dass die Einheit schon da ist. Durch den Geist Gottes. Sie ist schon da. Unsere Aufgabe ist, sie nicht zu gefährden oder kaputt zu machen. Das Ziel Gottes ist Einheit. Und wir sollen auf sie achten. Denn Einheit ist das Ziel Gottes, die große Sehnsucht Gottes. Einheit zeigt die Zukunft. Wenn wir als Christen getrennt sind, wenn wir verstritten sind miteinander, sei es zwischen Kirchen, Denominationen oder bei uns in der Gemeinde zu Hause, wenn wir eifersüchtig aufeinander sind oder hinter dem Rücken des anderen reden, ahnt ihr, was da passiert? Dann zeigen wir nicht auf dieses Ziel Gottes. Wir fördern es nicht, wir bewahren es nicht, sondern wir schaden ihm. Und darum betete Jesus, weil er wusste, wie schwer es ist, diese Einheit zu bewahren. Darum betete Jesus in Johannes 17 diese fast utopischen Worte, wenn wir uns die Lage in dieser Welt anschauen, wenn wir uns in unser Herz schauen, ahnen wir, wie groß der Wunsch und die Sehnsucht sind, die Jesus in dieses Gebet hineingelegt hat. Ich bete darum, hat er gebetet in Johannes 17, 21. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Das heißt, Einheit ist kein Add-on. Einheit ist kein Schönvers oder naja, kann sein, muss aber nicht. Jesus hat in diesem letzten großen Gebet für seine Jünger um diese Einheit gebetet. Einheit in der Gemeinde unter allen Christen ist keine Nebensache. Einheit ist die Hauptsache. Sie muss unser Ziel und unser Anspruch sein, denn sie ist Gottes Ziel und Gottes Sehnsucht. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Einheit gibt der Kirche Glaubwürdigkeit. Denn Jesus betete weiter: Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins seien, so wie wir eins sind. Wisst ihr, es gibt eine geheimnisvolle Wechselwirkung zwischen der Einheit der Christen und Gottes Herrlichkeit, die ja die ganze Erde erfüllen soll. Das griechische Wort für Herrlichkeit ist Doxa. Man kann es auch mit Strahlkraft übersetzen. Doxa erzeugt im Betrachter die Gewissheit, dass Gott gegenwärtig ist. Doxa, wo die Herrlichkeit, diese Doxa Gottes ist, ist Gottes Gegenwart spürbar. Da ist kein Zweifel mehr. Seine Herrlichkeit vertreibt alle Zweifel. Die Menschen, Johannes schreibt in seinem Evangelium, wir sahen seine Herrlichkeit. Da ist kein Zweifel mehr. Oder wie wir es heute Morgen von Lukas gehört haben, noch nie hat ein Mensch gesprochen wie er, wie dieser Jesus. Da war kein Zweifel mehr. Die Herrlichkeit Gottes vertreibt alle Zweifel. Wenn die Menschen Jesus begegneten und ihm zuhörten, spürten sie die Gegenwart Gottes und seine Vollmacht. Er war glaubwürdig, durch und durch glaubwürdig, vertrauenswürdig. Er hatte diese göttliche Strahlkraft, diese Doxa, diese Herrlichkeit. Warum hatte er diese Herrlichkeit, diese Strahlkraft? Weil der Geist Gottes in ihm wohnte und er mit dem Vater eins war. In ihm war Einheit. Drei Einheit. Er zeigte die Zukunft. In ihm berührten sich Himmel und Erde. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Jesus immer noch Menschen so tief bewegt. In ihm begegnen sich Gott und Mensch, vereint in einer Person. Und weil wir für diese Begegnung mit Gott geschaffen sind, für diese Einheit mit ihm, für dieses Leben in seiner Gegenwart, ist die Begegnung mit Jesus auch immer die Begegnung mit meiner eigenen Sehnsucht. Unsere Sehnsucht, heil zu werden, endlich Frieden zu finden, Einheit in uns zu finden, mit Gott miteinander zu erleben, die Zerbrochenheit zu überwinden, den Fluch hinter uns zu lassen. Unsere Sehnsucht ist Frieden. Jesus hatte diese Strahlkraft von Gottes Gegenwart, weil er eins war mit ihm. Er trug das Ziel Gottes in sich. Er verkörperte Gottes Sehnsucht. Das war der Grund für seine Herrlichkeit, diese Strahlkraft und für seine Glaubwürdigkeit. Und nun betet Jesus etwas Unvorstellbares. Er übertrug in seinem Gebet diese Strahlkraft auf seine Jünger, seine Gemeinde. Er gibt uns Einfluss, er gibt uns Glaubwürdigkeit, heißt das, wenn wir eins sind und solange wir eins sind. Aber wenn wir uns zerteilen, ist sie weg. Das können wir gut nachvollziehen. Wenn wir von Einheit reden und uns streiten, glaubt uns kein Mensch. Wenn wir begreifen, dass seine Strahlkraft dann in uns aufleuchtet, wenn wir die Einheit leben, die er in sich trug, dann werden wir alles daran setzen, auch eins zu sein, oder? Damit sie eins sind, so wie wir eins sind, hat er gebetet. Einheit macht die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Das ist das Geheimnis der Gemeinde, ihr Lieben. Das ist das Geheimnis der Gemeinde. Und Paulus bringt das später so auf den Punkt. Im Kolosserbrief schreibt er, und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Der Blick in die Zukunft. Das Spüren des Zieles Gottes, der Sehnsucht Gottes. Wenn Christus in seiner Einheit mit dem Vater und dem Geist unter uns ist, gibt es die Hoffnung, dass Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Ahnen wir die Kraft der Einheit, die in der Gemeinde steckt? Aus menschlicher Sicht ist das ja kaum zu verstehen. Wir wollen ja niemanden überzeugen, manipulieren oder wie Paulus sagt, mit großen Worten gewinnen. Es geht nicht um menschliche Wirksamkeit. Es geht um die Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes. Die Einheit unter uns Christen, die Einheit unter uns Christen ist die Hauptstraße Gottes, über die die Herrlichkeit und Glaubwürdigkeit Gottes in dieser Welt heute sichtbar wird. Das ist sein Weg in diese Welt. Wir sind sein Leib, wir verkörpern dieses, was in Jesus zu finden war und zu spüren war. Und die Gründer unserer Gemeindebewegung hatten genau das verstanden. Einheit ist keine Option, sondern ein Auftrag. Das begriffen sie. Und so stürmten sie vor 145 Jahren aufgeregt in die Kirchen der vielen Denominationen und riefen raus aus Babylon, weil Babylon für den großen Abfall von Gott stand. Ich möchte das mal. So deutlich machen. Sie sahen diese ganzen Denominationen und es waren unzählige zu ihrer Zeit. Jeder hatte noch eine bessere Idee, wie Gemeinde aussehen soll und was in der Theologie wichtig ist. Und sie alle waren voneinander getrennt. Und so sagten sie, so kann es nicht weitergehen. Ihr müsst das verlassen. Ihr müsst raus aus Babylon. Und sie sagten, dann, wenn ihr das tut, wird etwas entstehen und sichtbar werden, nämlich die Gemeinde Gottes. Das war die Vision der Väter. Sie sagten, ich sehe die Gemeinde, I saw the church. Hier passiert es. Nun, wir müssen demütig anerkennen, dass wir nur eine von diesen Kreisen geworden sind. Was ist geschehen mit der Vision der Väter? War etwas schiefgelaufen? Ich glaube, unsere Väter dachten, sie müssten die Einheit machen. Stattdessen ging es darum, an die bestehende Einheit zu erinnern. Wir mussten als Gemeinde Gottes lernen, dass Einheit nicht entsteht, wenn man eine Gruppe verlässt, um eine neue Gruppe zu gründen. Eigentlich klar. Aber sie wird sichtbar, wenn wir anderen Kirchen in Demut begegnen und sie erinnern, dass wir zusammengehören. Die Vision der Väter lebt nur anders, als sie es dachten. Weil wir die Demut vergessen hatten, gab es leider eine Zeit, und ich habe das noch selbst gehört, da war es schick in der Gemeinde Gottes, zum Beispiel abschätzig über die katholische Kirche zu sprechen. Das ist schlimm. Das ist arrogant. Und Arroganz tötet Einheit. Führt ein Leben, schreibt Paulus, führt ein Leben, das eurer Berufung würdig ist. Das rief er der Gemeinde zu. Und das bedeutet auch, sprich niemals abschätzig über andere Kirchen. Denn du weißt nicht, was der Heilige Geist in ihrer Mitte tut oder noch tun will. Wir sollten besser für andere Kirchen beten, für all die anderen. Und wenn wir unterschiedliche Erkenntnisse haben, lasst uns zuhören, lasst uns diskutieren, wie wir heute Morgen von Nathan gehört haben. Lasst uns voneinander lernen, lasst uns keine Angst haben vor der Meinung des anderen. Vielleicht will Gott uns etwas lehren durch die anderen. Aber bitte nicht arrogant sein. Vielfalt ist ein Gewinn im Reich Gottes. Einheit entsteht nicht durch Abgrenzung, sondern durch Ergänzung. Jeder trägt das bei, was er kann. Das war 1881. Richtig, Nathan? Was it the foundation of the Church of God? Whew. Okay. Jetzt sind wir 2026. Und was haben wir? Eine Denomination neben der anderen. Was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Und eine von diesen Denominationen ist die GEGO oder die Church of God. Eine unter vielen. Jeder trägt bei, was er kann. Und wir haben etwas beizutragen. Wir erinnern an die Einheit. Im Kreis der Kirchen erinnern wir daran, dass wir eins sind. In jeder Kirche gibt es die Gläubigen. Und in jeder Kirche gibt es hoffentlich auch Leute, die noch nicht glauben, aber auf dem Weg dahin sind. Aber mit denen, die glauben, bilden wir die Gemeinde Gottes. Und wir erinnern daran, dass wir zusammengehören. Wenn wir Jesus als unseren Herrn bezeichnen, gehören wir zusammen, weil wir damit alle durch Jesus verbunden sind. Gemeinde Gottes, ich stelle uns mal die Frage, gibt es einen Grund, warum es uns noch gibt? Gibt es einen Grund, warum wir als so eine kleine, die wieviel größte, achtgrößte Gemeinde in Deutschland, warum es uns hier so auch noch gibt? Neben den Großen, ne? Die mit den großen Namen, die Baptisten, dann die Pfingstler. Und wen haben wir noch? Die FEG. Wen haben wir noch? Mühlheimer Verband. Die sind auch so klein wie wir. Seien wir ein bisschen mutig, ja? Nehmen wir die evangelische Kirche auch dazu. Und sind wir richtig mutig? Ihr wisst, was jetzt kommt. Eure Verantwortung. Ich tue nur, was ihr sagt. Ich schreibe sie hier hin. Die katholische Kirche. Und nehmen wir die Orthodoxen auch dazu. Kennt ihr die? Okay. So war die Geste da hinten. Das können wir nochmal, das interessiert mich. Ja, wir sind eine von diesen vielen. Was machen wir mit denen hier? Das ist die Mülheimer Verband. Und so weiter und so weiter. Ja, es gibt ja noch so viele mehr. Wir alle sind verbunden durch Jesus. Mit denen, die glauben. Und wir hoffen und beten, dass die, die glauben in diesen Kirchen, denen, die nicht glauben, ein Zeugnis sind, dass sie auch Teil des Leibes Jesu werden. Gibt es einen Grund, warum es uns noch gibt? Ja, den gibt es. Wir haben als Bewegung dieses Anliegen Gottes, die Einheit der Christen, besonders intensiv durchdacht. Wir haben darüber Bücher geschrieben, wir haben darüber gebetet, wir haben darum gerungen und andere Denominationen haben andere Themen durchdacht. Sie haben ihre Stimme ins Volk Gottes eingebracht. Es gibt eine Stimme des Geistes, sagen wir das bei den Pfingstern. Es gibt eine Stimme der Taufe bei den Baptisten. Es gibt eine Stimme der, ich glaube FEG, die sind ganz schön beim Abendmahl dabei, oder? Kann das sein? Ich meine ja, ich weiß nicht ganz genau. Vielleicht die evangelische Kirche, soziale Arbeit oder die Heilsarmee, die könnte man noch, die haben Nein, sozial zu sein, den Nachbarn, den Nächsten zu helfen, die haben das besonders durchdacht. Jeder trägt etwas bei. Was tragen wir bei? Welche Stimme sind wir? Wir haben von Gott die Einheit aufs Herz gelegt bekommen und sie durchdacht und durchlebt mit Hingabe und auch mit Scheitern, wenn ihr euch mit der Geschichte der Gemeinde Gottes beschäftigt. Liebe Gemeinde Gottes, wir sind die Stimme der Einheit. Wir sind die Stimme der Einheit. Ich glaube, wir haben den Auftrag, das Volk Gottes in allen Denominationen und in aller Demut daran zu erinnern, dass wir eins sind und dass von unserer Einheit die Strahlkraft des Leibes Jesu in der Welt abhängt. Wir haben gerade dafür geklatscht, ich wiederhole den Satz nochmal, nur dass das nicht untergeht fürs Protokoll. Ich glaube, wir haben den Auftrag, das Volk Gottes in aller Demut daran zu erinnern, dass wir eins sind und dass von unserer Einheit die Strahlkraft des Leibes Jesu in dieser Welt abhängt. Nicht von uns, Gemeinde Gottes, aber davon, dass wir daran erinnern, dass wir alle miteinander die Strahlkraft besitzen. Und das heißt auch, wenn wir als Christen nicht eins sind zwischen den Denominationen, dann sind wir nicht glaubwürdig. Die Welt riecht das, wenn wir so tun, als ob. Das müssen wir in den Allianzen unserer Städte sagen und im Gebet formulieren. Wir müssen das schlechte Gewissen der Einheit sein. Das müssen wir in unseren Gemeinden Gottes leben. Wir sind die Stimme der Einheit und wir sollten Vorbild sein. Und täuschen wir uns nicht. Kirchen werden in der westlichen Welt in der Zukunft als Institutionen an Ansehen verlieren. Wir leben immer noch so ein bisschen im Schlaraffenland nach der Reformation, beziehungsweise nachdem die Christenheit im Römischen Reich zur allgemeinen Überzeugung erklärt wurde. Diese Zeit wird zu Ende gehen. Die Zeit des christlichen Abendlandes neigt sich dem Ende entgegen. Wir spüren das, glaube ich. Aber, großes Aber, die Strahlkraft der vereinten Christen, die Herrlichkeit der Gemeinde wird nie aufhören, denn für sie hat Jesus gebetet. Die Strahlkraft der vereinten Christen, die Herrlichkeit der Gemeinde wird nie aufhören, denn für sie hat Jesus gebetet. Die Einheit gibt der Kirche Glaubwürdigkeit. Es steht etwas auf dem Spiel, wenn wir uns in die Haare kriegen. Und nun möchte ich zum Schluss noch einmal persönlich werden. Mit dem dritten Punkt: Einheit ist das Ende der Einsamkeit. Jesus betet in Johannes 17, 23, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Gott will der Welt durch die Einheit der Christen, durch seine Gemeinde, nicht nur seine Herrlichkeit, sondern genauso seine Liebe vermitteln. Und Liebe bedeutet Gemeinschaft, angenommen sein, versöhnt sein. Wir leben in einer Zeit und in einer Welt, in der genau das Gegenteil passiert und mehr wird. Vereinzelung, Ausgrenzung und Misstrauen. Es gab immer schon Zerbruch in dieser Welt. Aber dieser Zerbruch erreicht in unserer Zeit eine neue Qualität und verstärkt eine tiefe menschliche Not. Und diese Not ist Einsamkeit. In England wurde ein eigenes Ministerium für Einsamkeit oder gegen Einsamkeit gegründet, weil die Regierung erkannt hat, wir haben hier ein gesellschaftliches Problem, dass Menschen einsam werden und daran zugrunde gehen. Der Mensch ist heute mehr als je zuvor auf sich selbst zurückgeworfen. Der Historiker Carl Truman beschreibt das meisterhaft. dass die Menschen immer weniger gehalten sind durch die Lebensumstände, in denen sie sich vorfinden. Die großen Erzählungen wie Nation, Religion, Familie stehen nicht mehr für Stabilität und Verlässlichkeit und Verankerung meines Lebens. Sie sind keine verlässliche Grundlage mehr für meine eigene Identität. Und inzwischen soll nicht mal mehr das eigene Geschlecht sagen, wer du bist, der intimste Teil unserer Persönlichkeit. Carl Truman schreibt in seinem Buch Fremde neue Welt, heute ist das Selbst oder das Ich völlig plastisch, also formbar, und die Außenwelt bis hin zu unserem Körper im Fluss, sodass es keinen festen Boden gibt, auf den man seine Identität aufbauen könnte. Das erklärt auch, warum Depressionen und Ängste im Westen katastrophale Ausmaße angenommen haben, obwohl man sich hier insgesamt größeren Wohlstands und größerer Sicherheit erfreut als in der gesamten Menschheitsgeschichte. Ja, wir sind reicher und gesünder als unsere Vorfahren, aber wir wissen nicht mehr, wer wir sind. Freiheit ohne Zugehörigkeit ist eine schwere Bürde. Das Gefühl der Verlorenheit und der Überforderung nimmt in unserer Welt jeden Tag zu. Wir halten es kaum noch aus, wenn jemand anderer Meinung ist als ich, denn wir fragen gleich, ob wir als Mensch dann überhaupt noch akzeptiert sind, wenn der andere anderes denkt als ich und nicht genauso wie ich. Die Welt ist überfordert. Wir erwarten ständig, uns als ganze Person verteidigen zu müssen. Wir sind immer im Hab-Acht-Modus. Wir erwarten, wenn jemand mit einer anderen Meinung kommt, dass ich um meine Existenz kämpfen muss. Diskussion ist kaum noch möglich. Eine Debatte um die besten Antworten wird nicht mehr ausgehalten. Die Spannung zweier Meinungen nebeneinander stehen zu lassen, ist eine Überforderung. Das ist existenzieller Stress. Wir sind so verirrt und damit so einsam wie noch nie. Und mitten in dieser Situation, mitten in dieser Welt, wachsen Generationen junger Menschen auf. Die Welt, in der sie erwachsen werden, in der sie ihren Weg suchen, bietet ihnen kein Fundament und kaum Halt an. Sie sind dazu verdammt, ihre Identität zu finden, ohne Maßstäbe und oft ohne Vorbilder. Ihre einzige Orientierung soll ihr Gefühl sein. Das sagt man ihnen. Was passiert mit diesen Menschen? Vor 2 Wochen erschütterte ein Unfall unsere Stadt. Ein 16-jähriger Junge war nachts um 3 von einer fröhlichen Party mit einem E-Scooter nach Hause gefahren. Er wollte sich seine Jacke holen und dann zurück. Er kam nie zurück. Ein Auto rutschte im Ort mit über 100 km/h aus der Kurve, knallte gegen den Jungen und schleuderte ihn über 20 Meter weit ins Gebüsch. Die Polizei kam zum Unfallort und bemerkte ihn nicht. Sie wussten nicht, dass auf dem E-Roller jemand gefahren war. Der Autofahrer hatte es nicht bemerkt. Eine Spaziergängerin fand ihn zufällig am nächsten Tag, mittags. Der Aufprall war so stark, dass seine Herzschlagader gerissen war. Er verblutete in kürzester Zeit, mitten in der Nacht, einsam und allein. Ich fuhr jeden Tag in den nächsten Tagen mehrmals an dieser Stelle vorbei. Die Bilder, die ich in diesen Tagen sah, werde ich nie vergessen. An der Unfallstelle versammelten sich seine Freunde, seine Mitschüler, seine Bekannten, Trauernde, 50, 100 junge Menschen standen eng an eng zusammen, legten Blumen nieder, weinten, umarmten und stützten sich. Das ist die Unfallstelle. Tagelang kamen sie dorthin. Mittags, abends, selbst bei strömendem Regen waren sie da, breiteten eine Decke aus und setzten sich. Jemand hatte diese Kreuze aufgestellt. Sie saßen da in ihrer Trauer. Sie schwiegen. Sie hatten kein Handy in der Hand. Sie saßen da und schwiegen und schauten auf das Kreuz. Jeden Tag bis spät in den Abend. Und ich dachte mir, das sind Jugendliche, die jeden Tag Mobbing und Ausgrenzung und Lästerei und vor allem ihrer eigenen Einsamkeit ausgesetzt sind. Manche von ihnen sind Opfer, manche von ihnen sind Täter, wie das in jeder Schule in Deutschland ist. Aber hier standen sie Schulter an Schulter. Und sie waren eins. Sie alle wussten, das hätte ich sein können. Ich hätte kurz nach Hause fahren können, um mir eine Jacke zu holen. Ich hätte auf dem Heimweg sein können. Dann wäre ich zerrissen worden von diesem Auto. Und mir war jedes Mal, wenn ich daran vorbeifuhr, an dieser Versammlung von Menschen, mir war, als wenn ich eine einzige Frage über diesem Platz schweben sah. Und diese Frage war: Wer bin ich? Wer bin ich? Diese Generation, die so überfordert ist von dieser Welt, so verloren und einsam, ihr lieben jüngeren Menschen, ich möchte euch nichts einreden, aber das ist das, was ich wahrnehme als Vater und als Mensch über 50. Diese Generation, die so überfordert ist von dieser Welt, so verloren und einsam, kam an den Ort des Schreckens, um zu trauern. Wie gut man das nachvollziehen kann, wir würden es nicht anders tun. Sie suchten Trost und sie fanden Einheit. Die Einheit war ihr Trost. Klamotten waren egal. Schulleistung war egal. Wer welches Handy hatte, war egal. Schönheit war egal. In diesem Moment zählte nur, dass sie einander hatten. Sie suchten Trost und fanden Einheit. Und sie konnten nicht aufhören, sie zu erleben. Und sie kamen Tag für Tag zurück. Diese Einheit war für einen Moment das Ende ihrer Einsamkeit. Sie kamen immer wieder und standen oder setzten sich, schwiegen und schauten auf das Kreuz, versammelten sich um das Kreuz im Angesicht des Todes und spürten: Ich bin nicht allein. Und nach ein paar Tagen schrieb jemand eine Nachricht auf den Asphalt. Jesus spricht: Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Stellt euch die Wirkung dieser Worte vor in den Herzen dieser jungen Menschen. Das Wort Gottes hat Kraft. Der Heilige Geist sucht diese Menschen. Und ich bete darum, dass die Frucht aufgeht. Im Angesicht des Todes ihres Freundes, dass sie Glauben finden. Diese jungen, suchenden, überforderten, gebrochenen Menschen sehe ich als das Bild für unsere Welt. Das sind wir. Und was hat das mit Einheit zu tun? Nun, in dem Maß, in dem immer mehr Menschen allein sind, überfordert und einsam, öffnet sich die Tür immer weiter für das Evangelium von Jesus Christus und die Einheit, die er schenkt. Können wir das nachvollziehen? Versammelt um das Kreuz werden wir eins. Und die Herrlichkeit unseres Schöpfers leuchtet in unserer Mitte auf und durch uns in diese Welt. Hier erleben wir und diese Menschen, wonach unser Herz sucht: Liebe, Annahme und Einheit. Das Ende des Zerbruchs und der Einsamkeit. Ein Ort, an dem man nicht mehr kämpfen muss. Ein Ort, an dem meine zersplitterte Seele wieder eins wird. In der Einheit der Gemeinde. Wir können nicht überschätzen, was es für Menschen, wenn eine Gemeinde diese Einheit lebt, wenn unter ihnen glaubwürdig spürbar ist, dass hier keiner abschätzig behandelt wird, wenn hier kein Mensch hinter dem Rücken verlästert wird, wenn hier über keinen schlecht geredet wird, wenn wir gut und aufbauend voneinander denken und darum ringen, dass das Potenzial im Nächsten zur Entfaltung kommt. Ein Ort, an dem Frucht aufgeht, an dem Persönlichkeiten wachsen, an dem Identität gestärkt wird, Menschen sich finden in Jesus. Ein Ort ohne Bedrohung, ein Ort der Hoffnung. Wenn wir so eine Gemeinde sind und Menschen kommen aus dieser Welt in diese Gemeinde, wir ahnen nicht, was das bedeutet. Wir ahnen nicht, was der Heilige Geist dadurch bewirken kann. Verstehen wir, worum es geht, wenn wir über Einheit sprechen? Einheit begeistert, weil sie die Zukunft zeigt. Sie zeigt das Ziel und die Sehnsucht Gottes. Sie zeigt die Glaubwürdigkeit der Kirche und sie ist das Ende der Einsamkeit. Was bleibt nach dieser Predigt? Nur eins: Achtet auf die Einheit und lebt in ihr und erinnert an sie, damit die Herrlichkeit Jesu durch die Gemeinde sichtbar wird für diese verlorene Welt. Amen.